Und zu dieser Sendung begrüßt Sie Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir würden uns freuen, wenn Sie bei dieser Sendung wieder fleißig mitreden, denn wir senden nun das Bibelgespräch. Es geht um das Evangelium des kommenden Sonntags, der in der Tradition der gute Hirtensonntag ist. Wir werden entsprechend ein Evangelium hören, das vom guten Hirten Jesus spricht. Es ist der vierte Sonntag der Osterzeit und wir sind noch ganz in der österlichen Stimmung. Begrüßt nun ganz herzlich Mutter Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Herzlich willkommen an die beiden Schwestern. Hallo.
Hallo, grüß Gott.
Ja, wir können noch frohe Ostern sagen, aus der Oktav raus, aber es ist noch die Wochen der Osterzeit und wir hören heute ein Evangelium, das relativ kurz ist, aber in dem sehr viel Botschaft steckt. Es ist aus dem Johannesevangelium. Wir gehen also weiter mit Johannes durch diese Sonntagsevangelien. Johannesevangelium, 10. Kapitel, die Verse 27 bis 30. Können Sie in der Bibel aufschlagen. Johannes 10, 27 bis 30. Oder Sie nehmen den Schott zur Hand und schauen dort im Lesejahr C nach dem vierten Sonntag der Osterzeit und dort nach dem Evangelium. Herzlich willkommen wollen wir auch sagen dem Heiligen Geist, der uns durch diese Führung hier, durch diese Sendung gerne annehmen möchten. Und so beten wir zunächst einmal um dieses Licht und diese Führung.
Heiliger Geist, du bist es, der uns Herz und Verstand erleuchtet. Ohne dich sind wir im Dunkel und ohne dich können wir nichts erkennen. Sei du jetzt bei uns in dieser Stunde. Lass uns sehen, was du uns sagen willst. Entzünde unser Herz mit deinem Licht, mit deiner Liebe, damit wir erleuchtet von dir die Worte aufnehmen, die für unser Leben wichtig sind und die uns helfen, den Weg des Lebens zu gehen, der in deine Herrlichkeit führt. Amen.
Amen. Amen. Dann hören wir jetzt den Text aus dem Johannesevangelium, den wir heute betrachten werden, Johannes 10, 27 bis 30, und Schwester Franziska wird ihn uns vorlesen.
In jener Zeit sprach Jesus: Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde gehen. Und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle, und niemand kann sie der Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins.
Soweit die Worte des Johannesevangeliums vom kommenden Sonntag. Jetzt gibt es ein paar Takte Musik und wir haben die Möglichkeit, dabei über diesen Text zunächst einmal nachzudenken. Versuchen wir hinzuhören, was Sätze sind, die uns ansprechen, ganz persönlich. Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Das ist der erste Vers aus dem Evangelium, das wir heute gemeinsam betrachten. Mutter Theresia und Schwester Franziska aus dem Kloster der ewigen Anbetung in Mainz sind mit dabei. Was sind denn so die Gedanken, die Sätze von Jesus, die euch da besonders angesprochen haben?
Also ich habe drei Worte, die mich jetzt angesprochen haben in der Musikpause, nämlich das erste Wort, das steht gleich im ersten Vers, hören. Also meine Schafe hören auf meine Stimme. Das ist also das, was die Schafe tun, sie hören. setzt natürlich voraus, dass sie etwas hören. Und das, was sie hören, ist natürlich das, was von Hirten, also von Jesus ausgeht. Also das ist wichtig, dass wir Hörende sind. Wenn ich mich einfach jetzt auch mal mit diesen Schafen identifiziere, das tue ich. Also dieses Bild ist zwar nicht bei allen so beliebt. Ich weiß von Menschen, die sagen, ich bin doch kein dummes Schaf, ich bin doch ein intelligenter Mensch. Also es ist ein Bildwort, das wir hier vor uns haben, und ich stelle mich einfach in diese Schafherde mit hinein. Also wir sind aufgefordert zu hören. Und dann erst ist es möglich zu folgen, so wie es dann auch hier noch heißt, und sie folgen mir. Also das erste Wort hören, und da fällt mir natürlich auch gleich das Gehören dazu ein. Also wenn ich auf Jesus höre und mich mein Leben lang darum bemühe, dann bin ich auch jemand, der Jesus gehören möchte. Ich möchte zu ihm gehören. Also das Wort hören ist für mich hier sehr wichtig. Und das zweite Wort, was mich anspricht, ist das, was Jesus von sich sagt, nämlich ich kenne sie. Ich bin jemand, den Jesus kennt, der mich vielleicht mehr und besser kennt, als ich mich selbst kenne. Also ich bin von Jesus erkannt. Und das ist für mich ein ganz positives Wort. Jesus kennt mich in- und auswendig, und ich brauche mich nicht zu verstecken vor ihm. Also das zweite Wort ist das Kennen. Jesus kennt mich. Und das dritte, das ist die Hand. Und da fällt mir auf, da sagt Jesus zuerst, niemand wird sie meiner Hand entreißen. Also niemand wird den Schafen etwas antun. Niemand kann sie meiner Hand entreißen, und im nächsten Vers heißt es, und niemand kann sie der Hand meines Vaters entreißen. Scheint ja eine Doppelung zu sein, es ist ja auch eine Doppelung, aber wenn ich mir vorstelle, wenn Jesus sagt, im letzten Vers, ich und der Vater sind eins, also die Einheit sehe zwischen Vater und Sohn, dann ist es eine Hand, die mich hält. Es ist die Hand des Vaters und gleichzeitig ist es die Hand des Sohnes. Das heißt, für mich auch wieder im Bildwort gesprochen, ich bin doppelt beschützt und es kann mich niemand der Hand entreißen. Ich selbst kann von dieser Hand springen. Ich selbst kann Nein dazu sagen, aber es kann mich letztendlich niemand aus dieser Hand reißen. Ich kann verfolgt werden, ich kann als Märtyrer sterben für meinen Glauben, aber entreißen kann mich niemand diese Hand. Insofern ist diese Hand des Hirten für mich ja ein ganz wichtiger Ort, nämlich ein Ort der Geborgenheit, aber auch der Sicherheit. Das sind so meine drei Worte, die mich jetzt besonders ansprechen an dieser Textstelle. Mhm.
Danke, Schwester Franziska. Und hören wir Mutter Theresia.
Mein Blick fällt auf den Satz, ich gebe Ihnen ewiges Leben. Es ist ein Wort, das mich jetzt schon seit Wochen beschäftigt, was das denn heißen soll, Leben. Denn das kommt immer wieder im Evangelium vor, dass der Vater dem Sohn ewiges Leben gegeben hat und er gibt uns das Leben weiter. Und immer nur, wenn wir an den Sohn glauben, dann werden wir leben. Aber was heißt das? Wir leben doch jetzt schon. Und es ist mir zwischendurch immer mal wieder aufgegangen, dass wir auch lebendig sein können in einer Art und Weise, wie es für jetzt nicht vergleichbar ist. Also es geht ja um ein ewiges Leben. Und wenn Gott, wenn der Vater und der Sohn diejenigen sind, oder die heiligste Dreifaltigkeit, in denen das Leben, das eigentliche Leben ist, dann heißt das, wir werden da hineingenommen in ein Leben, das wir uns nicht selber geben können. Und wenn Gott der Schöpfer allen Lebens ist, wenn er der Lebendige schlechthin ist, dann muss das etwas ganz Geheimnisvolles sein, dass wir da mit hineingenommen werden. Denn das Gegenteil wäre Tod. Und ein Tod, der wohl auch etwas anderes sein muss, als wie eben der physische Tod, den wir erleben, den wir durchmachen müssen, den jeder Mensch durchmachen muss. Ein Leben, das wir uns nicht vorstellen können. Und das soll ewig sein. Also dieses Denken und dieses Betrachten eines Lebens, was für uns unvorstellbar ist, das hat mich jetzt beschäftigt.
Danke, Mutter Theresia. Als ich das Evangelium gehört habe, jetzt gibt es erst was Lustiges, nämlich wenn ich höre, ich und der Vater sind eins, dann kommt sofort der Mutterreflex und sagt, das heißt der Vater und ich. Aber man merkt, das ist in einer anderen Kultur, ist das mit der, dass wir das Ich höflich nach hinten stellen, nicht so üblich. Aber das ist nur als Spaß jetzt gemeint, merke ich immer, dass ich dann immer sofort korrigieren möchte. Jetzt aber zum Ernst. Genau, mir fällt bei diesen Schafen, ich habe auch darüber nachgedacht, was Schwester Franziska schon angerissen hat, dass die Schafe ja oft nicht so als Bild beliebt sind. Also wirklich, ich glaube, keiner von uns ist gern Schäfchen, das in der Herde mittrottet, einfach nur so. Und Schafe wirken ja auch, ich würde mal sagen, sie, wenn man sie so sieht, hat man nicht den Eindruck, dass sie der Inbegriff der Intelligenz sind. Ja, genau. Was aber ich glaube, als dieses Bild gemeint ist bei den Schafen, und das kommt immer wieder, und Jesus wird ja auch selbst als das Lamm bezeichnet, ich glaube, dass tatsächlich da dieses totale Vertrauen und diese Zutraulichkeit ist. Ich glaube, Schafe, die ihrem Hirten vertrauen, die folgen ihm wirklich blind. Ich glaube, da kann rechts und links, ich weiß nicht, was passieren. Zumindest diejenigen, die dicht bei ihm sind, die Führungsschafe sozusagen, und denen trottet dann der Rest wieder hinterher. Aber die vertrauen ihrem Hirten ganz, ganz ungeheuer. Und ich glaube, darum geht es, dass um dieses Vertrauen und vielleicht auch ein wenig die Sanftmut. Mir ist gekommen, dass ich irgendwann mal das Glück hatte, bei einem Hirten mit dabei zu sein, der auch ein paar Ziegen hatte, und der sagt, der weiß genau, warum in der Bibel die Schafe von den Böcken, von den Ziegen getrennt werden, weil die wirklich buchstäblich bockig sind und immer ihre eigene Nase nachlaufen wollen, während die Schafe ganz anders führbar sind. Und dann habe ich mich gefragt, ja, warum folgen die Schafe denn ihrem Hirten so, wenn sie ihm ganz vertrauen und sie gehören ihm. Ich glaube auch dieses ist, sie gehören ihm, wir gehören Jesus, wenn wir uns ihm ganz und gar anvertrauen und wenn wir keine Gefahr, jetzt bin ich auch wieder bei den Märtyrern, die wir in unserer heutigen Zeit ja auch in großer Zahl haben, keine Gefahr für Leib und Leben als gefährlicher einschätzen, als nicht bei ihm zu sein. Ich glaube, das ist, wenn wir uns wirklich ihm so total anvertrauen, dass seine Kriterien über allen stehen, sein Weg mit uns über allem anderen steht, dann ist es so, dass wir zu ihm gehören und dass er uns dann auch eben schützen kann. Und dann finde ich tatsächlich, ist das ja eine großartige Zusage. Die trifft mich wirklich ins Herz, dieses, sie werden niemals zugrunde gehen und niemals, also sie werden niemals zugrunde gehen. Nichts, auch wirklich gar nichts, kann uns zugrunde richten, wenn wir bei Jesus sind, weil etwas in uns dann so zu Gott gehört, dass wir wirklich nichts mehr fürchten müssen. Und das ist, glaube ich, für uns ganz, ganz schwer zu erfassen oft, also die Menschenfurcht und die Furcht vor Sorgen, Furcht vor vielen Dingen, die halten uns doch sehr gefangen. Und ich glaube, da ist dann so die Anfrage da, ja, wie ist das mit mir? Gehöre ich wirklich so ganz und gar mit Haut und Haar zu Jesus, dass nichts mehr etwas anhaben kann? Das sind so meine Gedanken zu dieser kurzen Bibelstelle zum Gute Hirtensonntag am kommenden Sonntag. Jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, würden wir auch gerne hören, was Sie gehört haben, als Sie dieses Evangelium gehört oder gelesen haben. Sie können sich von jetzt an gerne melden unter 089 517 008 008. Das ist die Hörernummer. 089 517 008 008. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren kleinen Bibelkreis etwas erweitern würden. Sie haben eingeschaltet im Bibelgespräch bei Radio Horeb. Wir betrachten mit den Klarissen Kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz das Evangelium des kommenden Sonntages. Das ist der vierte Sonntag schon der Osterzeit, der Gute Hirtensonntag. Und die Evangeliumstelle, die die Kirche uns für diesen Sonntag vorlegt, ist aus dem Johannesevangelium im 10. Kapitel, die Verse 27 bis 30. Das ist die Stelle. Sie können gerne anrufen, mitsprechen, 089 517 008 008. Das ist die Nummer, unter der Sie anrufen können, um auch über Ihre persönlichen Gedanken zum guten Hirten zu sprechen, uns die mitzuteilen. In einer ersten Runde haben wir gehört, was uns jetzt persönlich angesprochen hat. Und ich habe mal so die Kernworte mir notiert, die dabei rauskamen. Das ist hören und gehören, kennen, beschützt sein, also nicht entrissen werden, ewiges Leben, die Verheißung und das Vertrauen. Also ein durch und durch positives, ich meine, alle Evangelien sind positiv, aber eins, was so Mut macht und das durch seine Sanftmut auch anzieht. Das ist so mein Eindruck. Kommen wir vielleicht mal auf das erste Wort, das wir gehört haben, das Hören und das zu Jesus gehören. Und da ist es ja manchmal gar nicht so leicht herauszuhören, weil Jesus sagt, meine Schafe hören auf meine Stimme. Und um auf die Stimme Jesu hören zu können, muss man sie ja erkennen, auch unter den Tausenden von Stimmen, die so jeden Tag auf uns hereinprasseln. Also weiß nicht, ob das im Kloster vielleicht etwas einfacher ist, dass es etwas mehr Schweigen gibt.
Ja, man kann nur hören, wenn man schweigt.
Und gibt es da so, was meint ihr, so Kriterien, anhand derer man unterscheiden kann, ja, das ist jetzt die Stimme Gottes? Ich meine, ich kenne auch welche, die manchmal Leute, die sich schier verrückt machen mit dem Gedanken, ja, ist das jetzt der Wille Jesu, das oder nicht, soll ich so oder so machen? Manchmal gar nicht so leicht.
Ich stelle mir das so vor, wir kennen das ja von Säuglingen, von kleinen Kindern, wie die auf die Stimme ihrer Mutter reagieren. Also diese Vertrautheit, das, was in ihnen dann so anklingt, das muss in ihnen sofort Geborgenheit wecken und dass sie aufgehoben sind, ohne es jetzt zu wissen, ganz bewusst. Aber es ist ein Reagieren auf diese Stimme. Und ich denke, in unserer Zeit ist es manchmal gar nicht so leicht, die Stimme Gottes oder die Stimme des guten Hirten zu unterscheiden. Denn es gibt ja so viele gute, also sozusagen gute Hirten, die es gerne sein möchten und die das immer am besten wissen und es so gut meinen mit den Menschen. Und zum Schluss stellt sich's heraus, dass diese Stimme eigentlich ein Trugschluss war. Also dass Menschenfreundlichkeit, gut gemeinte Menschenfreundlichkeit, zum guten Schluss sogar Menschenfeindlichkeit sein kann. Es ist nicht leicht, die Stimme zu hören. Und für mich hat das etwas mit Liebe zu tun. Wenn ich jemanden liebe, dann kenne ich die Stimme. Ich reagiere auf diese Stimme und da muss eine Beziehung da sein. Und ich stelle es mir so vor, dass wenn ich mit Gott in Beziehung bin, mit Jesus in Beziehung bin und mit ihm lebe, werde ich mit ihm immer vertrauter, sodass ich tatsächlich den Geist der Unterscheidung, ob es jetzt Gottes Stimme ist oder nicht, immer besser pflegen kann oder mich da einüben und hineinhören kann. Also für mich hat es etwas mit Beziehung zu tun.
Das heißt, dann geht es darum, einfach in seinem Alltag Jesus immer besser kennenzulernen, indem man sich Zeit nimmt fürs Gebet, für die Sakramente, Anbetung, für die Bibel. Vor allem in der Heiligen Schrift lernen wir ja Jesus auch kennen, wie er ist. um dann nach und nach dann eben die Geister unterscheiden zu können.
Es ist in unserer Zeit auch immer wieder zu beobachten, dass es Menschen gibt, die gar zu gerne die Stimme Gottes hören würden und sich dermaßen reinsteigern, dass sie uns dann sagen, ja, Jesus hat das ihnen gesagt, das sollen sie uns mitteilen, wir müssen das jetzt so und so machen. Und das ist natürlich ein bisschen gefährlich, wenn man von sich behauptet, er ist im Auftrag Gottes jetzt und er hat diese Stimme gehört im Gebet und was die anderen tun sollen. Das ist immer ein bisschen gefährlich, finde ich.
Ich meine, ist dann natürlich auch immer die Frage eben, das haben ja auch, also es gibt ja durchaus auch große Gestalten der Kirche, die solche Eingebungen hatten, aber soweit ich es weiß, waren die immer bereit, das auch überprüfen zu lassen, erstmal, bevor sie es so rausgeschossen haben. Ja. Also sie hatten meistens fast eigentlich alle geistliche Begleiter, die sie dann auch bestätigt haben oder ausgebremst.
Ja, vor allen Dingen, die waren erstmal ganz, ganz vorsichtig mit dem, was die anderen tun sollten. Das sollten sie zuerst mal selber tun. Also diese Kritik sich selbst gegenüber, die ist bei denen doch sehr aufgefallen. Auch diese Demut, mit der sie dann vielleicht so mit zitterndem Herzen gesagt haben, dass das oder jenes ihnen eingegeben wurde, also dass sie diese Stimme gehört haben. Und da kann man ganz gut feststellen, wenn jemand sich selber meint oder ob er wirklich von Gott beauftragt wurde.
Mir fällt da jetzt auch das Evangelium des vergangenen Sonntags noch ein, in dem Petrus beauftragt wurde, die Schafe zu weiden und die Lämmer zu weiden, Jesu. Und damit auch steht als derjenige, der jetzt im Auftrag Gottes auch Hirte ist. Das heißt, es gibt ja durchaus auch Menschen in jeder Zeit der Kirche, die von Gott den Auftrag des Hirtenamtes haben und wo wir auch durchaus hingehen können und uns eben da nochmal überprüfen lassen können. Wenn wir nun gar nicht wissen, bei einer wichtigen, ich meine, wenn es jetzt darum geht, ob wir Butter oder Margarine kaufen sollen, dann würde ich wahrscheinlich den Pfarrer nicht belästigen. Aber wenn es wirklich um große Fragen geht, dann und Zweifel da sind, was ist die Stimme Gottes, ist das meine Berufungsfrage zum Beispiel oder so, oder eine größere Anfrage, etwa arm leben, ich soll arm leben oder wie auch immer, da ist es dann vielleicht doch geraten, sich einen solchen beauftragten Hirten dann auch zu suchen, um sich auch da überprüfen zu lassen.
Wobei man ja sagen muss, dass solche Hirten ja nicht vom Himmel fallen. Also es ist keiner von jetzt auf gleich ein Hirte, der jetzt die besten Ratschläge geben kann. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, wenn man eine solche geistliche Begleitung sucht, jemanden zu suchen, der eine Erfahrung hat, der sich vielleicht auch schon bewährt hat. Also Hirten kann man nicht machen. Man kann sich auch nicht selbst jetzt einfach zum Hirten machen. Dann, dazu ist man berufen. Und das ist auch wieder etwas, was mit der Stimme Gottes zu tun hat. Ich kann nur ein Hirt werden, also zum Beispiel auch ein Priester, ein Seelsorger, wenn ich von Gott berufen bin für dieses Amt, so wie es bei Petrus im letzten Sonntagsevangelium war. Und ich glaube, das, was da ganz wichtig ist, es gibt ja verschiedene Kriterien, um herauszufinden, ist es jetzt die Stimme Gottes oder nicht. Und eines, das hast du eben schon am Anfang gesagt, sich Zeit zu nehmen für das Gebet, für die Anbetung, in die Stille zu gehen. Und da ist, glaube ich, sich Zeit lassen, ganz, ganz, ganz wichtig. Also der Heilige Geist ist nie einer, der treibt von einer Sekunde in die andere, sondern er bremst eher aus. Also eine vermeintliche Stimme muss ich überprüfen, auch in der Zeit. Ich muss das wirken lassen, ich muss es hinterfragen, auch hinterfragen lassen von anderen. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, sich da auch Raum und Zeit zu gönnen, um es ja zu überprüfen, aber auch zu vertiefen. Und Gott ist nie schwankend, er sagt nicht heute so und morgen das Gegenteil, sondern wenn Gott beruft oder wenn Gott mir einen Auftrag gibt, wenn Gott mir etwas zu sagen hat, dann bleibt er auch dabei. Und wenn ich anfange zu schwanken oder wenn ich das Gefühl habe, jetzt höre ich genau das Gegenteil, dann muss ich weitersuchen und weiterprüfen. Und ich werde es dann schon auch von innen her erkennen, wenn es dann nach einer Zeit gab, der Überprüfung und der Zeit, die ich mir gönne, dann werde ich es schon erkennen innerlich und spüren und es auch von außen vielleicht bestätigen lassen können. Aber das ist ganz wichtig, nicht von einer Sekunde auf die andere jetzt überzeugt zu sein, das ist es jetzt und das mache ich jetzt. Bei Paulus war es natürlich, gab es dieses sogenannte Paulus-Erlebnis, dass er von jetzt auf gleich zu Boden gestürzt ist und sein Leben war vollkommen verändert. Aber auch er brauchte seine Zeit. Er ist erst nach Damaskus gegangen. Er war erst eine Zeit lang blind und konnte nicht sehen. Es musste auch eine Entwicklung geben. Und die sollten wir uns auch gönnen.
Ja, in unserer Zeit sind wir oft geneigt, durchs Leben zu hetzen und auch unsere Entscheidungen sehr schnell zu treffen. Umgekehrt ist diese Überforderung von vielem, was wir haben, führt auch dazu, dass manche zu Zauderern werden und so gar nicht in die Gänge kommen wollen. Auch da gilt es dann eben, auf den Heiligen Geist zu hören, der einem durchaus auch mal einen Tritt geben kann.
Ja, das ist wahr, dass man, also wenn, das ist ja das, was das Evangelium uns auch sagt, meine Schafe hören auf meine Stimme. Und das heißt nicht nur hören und zur Tagesordnung übergehen, sondern sie hören und gehorchen. Das Gehorchen gehört ja dann auch dazu, also dass ich das dann auch tue, was ich höre. Wenn ich es dann überprüft habe und zu einer Erkenntnis gekommen bin, dann muss ich aber auch handeln. Ich kann also nicht warten bis zu meiner Pension mit meiner Berufung, sondern ich muss die Chance auch dann nutzen. Also wenn er mich ruft, dann sollte ich ihm auch folgen. Das sagt er ja auch, die Schafe hören auf meine Stimme und sie folgen mir. Das gehört dann dazu. Und nicht, sie warten bis die hundertprozentige Erkenntnis dann doch vom Himmel fällt. Sie wird nicht vom Himmel fallen. Ich muss es wirklich mit meinem Herzen erkennen. Und da kann mir der Heilige Geist schon sehr helfen, wenn ich mich ihm überlasse.
Ich meine, wenn man so einen Hirten bei der Arbeit beobachtet, der über die Lande zieht, wenn es so einer ist, dann gibt es ja durchaus diejenigen, die vorne, die Schäfchen, die vorne mitlaufen, die immer durchaus über sich dem Schritttempo wieder anpassen müssen, dass der Hirte gibt und auch eine Pause da zulassen müssen, wo er es entscheidet. Und auf der anderen Seite gibt es andere, die auch mal wieder dazu animiert werden müssen, nicht stehen zu bleiben, sondern mal weiter zu laufen. Also es kommt immer auf dieses Tempo an, das er für uns hat. Ich bin auch noch mal bei dem Bild der Schafe gewesen und habe mir auch gedacht, klar, natürlich würde jeder von uns gerne vielleicht, so wie er lustig ist, über die Wiesen laufen und nicht unbedingt mit der Herde trotten. Aber ich glaube, in dem Bild von Jesus ist es schon klar, das kommt auch in der Umgebung immer wieder von dem, was er da in dieser Rede vom guten Hirten aus dem Johannesevangelium, die ist ja noch an sich viel länger. Und da kommen ja auch die Gefahren, da kommen ja auch die Wölfe. Mhm. Wir sind es so gewöhnt hier, ja, wir können hier spazieren gehen, rechts und links und da passiert nichts, wenn wir uns von den Straßen fernhalten. Aber ich glaube, Jesus denkt dieses Bild auch in eine Zeit hinein, in der es durchaus auch gefährlich sein kann, den Weg zu verlassen. Und das ist das, was wir vielleicht auch für uns ungewohnt ist. Wir meinen immer, wenn es jeder nach seiner Fasson macht, soll er halt.
Ja, das macht ja der Sinn einer Schafherde überhaupt aus. Man könnte ja jedes einzelne Schaf laufen lassen, wie es wollte. Die werden sehr schnell verschwinden. Also wir können uns das heute natürlich nicht mehr so vorstellen, weil es kaum noch Schafherden gibt. Das war aber zu der damaligen Zeit, war das also gang und gäbe. Und gerade der Hirte ist ja dann derjenige, der der Herde hilft, ja, nicht nur zu überleben, denn die Gefahren zu bestehen, sondern halt auch das notwendige Futter und die notwendige Quelle zu finden. Also wenn jedes Schaf alleine suchen müsste, wo es die besten Kräuter gibt und wo es nun den Bachlauf gibt, da wären viele, viele wahrscheinlich überfordert, vor allem die Jüngeren. Und diese Herde, wir haben vorhin vom Herdentrieb gesprochen, man kann es auch positiv sehen. Das ist auch etwas, was mir hilft, durch mein Leben zu gehen. Also, dass ich nicht wirklich mich alleine durch einen Dschungel schlagen muss, sondern dieses gemeinsame auf dem Weg sein mit jemandem, der sich auskennt, der weiß, was jetzt dran ist, welcher Weg eingeschlagen werden muss, der weiß, wann es ein Unwetter gibt und man Schutz suchen muss, der weiß, wo es etwas zu fressen gibt und wo es Wasser gibt zum Trinken, also zum Überleben Notwendiges. Das ist ja das, was mir wirklich den Schutz und die Möglichkeit gibt, gut zu leben, nicht nur gerade so irgendwie zu überleben und mich durchs Leben zu schlagen, sondern wirklich gut zu leben. Das ist eher diese dieser Wert des Lebens, als dass ich sage, ich möchte allein mich durchschlagen und das machen, was ich möchte. Das wäre nicht das lebenswerte Leben eines Schafes.
Ich denke da an die Kirche. Es ist ja für uns auch wichtig, dass wir die Stimme der Kirche hören. Und da ist es ja so ungemein wichtig, dass wir in der Gemeinschaft der Kirche bleiben und nicht uns außerhalb stellen. Ich glaube, dieses Bild, wo Jesus dann auch betet, Vater, lass sie eins sein, wie du und ich eins sind, also dieses innerhalb der Kirche zu bleiben, auf die Stimme Christi, die auch durch die Kirche, durch die Bischöfe, durch den Papst zu uns spricht, das ist ja für mich dann was ganz Konkretes. Ich könnte ja auch sagen, ich brauche eigentlich keine Kirche, ich weiß selbst, wo es lang geht, ich höre auf meinen Hirten und damit hat sich's. Also ich finde, dieses Einssein in der Gemeinschaft der Kirche, das dürfte da auch zum Zug kommen.
Ja, ich denke, das ist dieses Beides. Auf der einen Seite, ich habe die persönliche Beziehung und dann führt mich der Hirte aber auch wieder in seine Herde hinein, immer wieder. Ich muss da an einen den großen biblischen Sologang denken, den Petrus auf dem Wasser gemacht hat. Mhm. Wäre ja auch eigentlich gut gegangen, wenn er nicht zwischendurch dann Angst gekriegt hätte und das Vertrauen verloren hätte. Aber ich muss da oft dran denken, dass Jesus das Erste, was er macht, als er Petrus da aus dem Wasser zieht, ist, sie tropfnass, wie er ist, wieder in sein Boot zurückzusetzen. Und das ist wahrscheinlich die Erfahrung, die wir doch machen, wenn wir Sologänge versuchen. Eigentlich ist Jesus ja in diesem Fall bei Petrus auch da und er zieht ihn auch aus dem Wasser, er verhindert, dass Schlimmeres passiert, aber er setzt ihn dann doch wieder in dieses Boot mit den anderen Jüngern zurück.
Jesus sagt ja auch, daran soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe zueinander habt, also wenn ihr eine liebende Gemeinschaft seid. Die Gemeinschaft weist uns hier aus, unsere Zusammengehörigkeit und damit unsere Zugehörigkeit zum guten Hirten. Das würde ich sagen, ist auch ein Kriterium, inwieweit ich diese Stimme wichtig nehme und inwieweit ich sie in meinem Leben umsetze.
Zu Jesus gehören heißt auch zueinander gehören, als Gemeinschaft zu ihm zu gehören. Das ist so ein Gedanke, den wir jetzt aus diesem Evangelium schon mitnehmen. Wir hören jetzt etwas Musik und können danach noch ein oder zwei andere Gedankengänge weiter vertiefen. Wenn Sie Fragen haben oder mitsprechen möchten, 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Sendung. Sie haben eingeschaltet im Bibelgespräch. Es geht bei uns um das Evangelium aus dem Johannesevangelium, ein Ausschnitt aus der Rede vom guten Hirten im 10. Johannesevangeliumskapitel. Wir haben schon einen Gedanken mit den Schwestern aus Mainz vertieft. Das ist der Gedanke vom Hören. Wie höre ich die Stimme Jesu aus den vielen heraus, so wie Jesus es uns verheißt, die zu ihm gehören, die hören auf seine Stimme. Und wie können wir da in dieses Hören gelangen? Ein zweiter Gedanke, den wir angesprochen hatten, auch in der ersten Runde war, dieses zugrunde gehen. Jesus verheißt uns ja, sie werden niemals zugrunde gehen und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Das ist ja eine wunderbare tröstliche Zusage, dass wir nicht zugrunde gehen. Aber es gibt manche, das weiß ich auch von unseren Hörern, wenn angerufen wird oder auch wenn ich so im Bekanntenkreis herumschaue, die haben schon manchmal den Eindruck, gerade zugrunde zu gehen, die so gar kein Land mehr in Sicht haben. Dann frage ich mich immer, ja, wo kann ich mich daran festhalten? Irgendwie bin ich sehr dankbar dafür, dass ich dann immer noch so diesen letzten Strohhalm habe, der Jesus und seine Zusage ist. Aber ich denke, bei euch rufen doch auch immer wieder Menschen an, die so das Gefühl haben, sie gehen gerade zugrunde. Was gebt ihr denen dann mit?
Also mein Ratschlag ist, dass man das zuallererst mal so richtig vor Gott hinschütten darf. Also ich brauche nichts zurückhalten, ich muss nichts verstecken, sondern ich darf vor ihm mein Herz ausschütten, so wie es mir jetzt gerade geht.
Also ich muss nicht so sagen, weil ich an Jesus glaube, muss ich immer gut drauf sein.
Das wäre ein Trugschluss, denn dann müsste ja Jesus bei der Kreuzigung auch gut drauf gewesen sein. Und das war er mit Sicherheit nicht. Er war ja Mensch und hat als Mensch gelitten. Und genau das hat er ja bei uns aufgefangen. Dieses endlose Leid, das sich durch die ganzen Jahrtausende zieht und das sich durch jedes Menschenleben zieht. Kein Mensch kommt ohne Kreuz aus. Man muss es nicht gerade Kreuz nennen, aber niemand ist ständig auf Hochzeit. Der Alltag kommt mit Sicherheit. Und es gehört zu unserem menschlichen Reifen dazu, dass wir Sonne und Regen erleben. Aber wenn auch ein Mensch, der vielleicht nicht glaubt, naja, normalerweise, wir erinnern ja sozusagen an Gott mit unserem Leben. Und da sind die Menschen schon sehr offen dafür, dass wir uns dazu bekennen und etwas von dieser Seite aus zu ihrem Lebenskreuz sagen. Und indem ich es überhaupt mal ausspreche, damit ist schon etwas geholfen. Andererseits ist für mich klar, und wenn es noch so wenig Worte sind, die ich da vor Gott ausspreche, es kann nichts in die Leere fallen, da bin ich mir ganz sicher. Alles, jedes Wort, was ich an Gott richte, fällt niemals in die Leere. Es hat irgendwo eine Wirkung, auch wenn ich sie im Moment nicht sehe. Aber das ist mal so das der erste tröstliche Gedanke, dass nichts umsonst gelitten ist. Mhm. So meine ich.
Ja, danke schön. Hören wir nun einen Hörer, der sich aus Dresden meldet. Es ist Herr Ärmlich. Guten Tag, Herr Ärmlich.
Ja, guten Tag, grüß Gott. Ich laufe mir zwar im Bus nicht, aber ich höre das immer sehr gern. Ja, wissen Sie, ich habe noch ein Ding, und zwar, ich habe eine gute Bekannte, die sehr spirituell ist und also wirklich gläubig ist, ja. Und ich habe ihr jetzt mal gesagt, du bist ein religiös, du hast ein eklektizistische Religiosität. Sie sagt, nee, ich bin überkonfessionell. Aber das ist bloß ein anderer Ausdruck, wissen Sie?
Können Sie das genauer erklären, was Sie damit meinen?
Ja, wissen Sie, sie geht mal in die Christengemeinschaft, sie geht mal zu den Jesuiten, sie geht mal in der evangelischen Kirche und so weiter. Und sie hat sich nicht festgelegt, ja. Mhm. Und sagt, und hat, ich weiß nicht, sie lebt das wahrscheinlich als positiv, dass sie frei ist. Aber ich finde, das ist ein Mangel. Ich glaube, dass man sich binden muss. Und ich habe so ein Bild von der Kirche, ja, das ist wie ein Gefäß, ja, das gefüllt wird mit dem Heiligen Geist. Und wenn man in der Kirche ist, da ist man ein Teil dieser Wand, dieses Gefäßes, und wird von diesem Inhalt, hat in Berührung mit diesem Inhalt. Und ich finde, der Glaube hat wirklich eine sehr soziale Dimension, dass der Glaube lebt vom Glauben der anderen. Ja? Also ich brauche die anderen, die stärken mich, die machen mich sicherer und befruchten auch meinen Glauben. Das ist meine Erfahrung, das wollte ich nur noch dazu sagen.
Ja, vielleicht ist es, ich meine, es hängt immer ein bisschen davon ab, vielleicht auch, wie lange jemand so etwas tut. Nämlich es ist ja auch manchmal so, dass bei manchen so ein Glaubensweg beginnt, mit dem ein wenig rechts, ein bisschen rechts, ein wenig vorne, ein wenig hinten schnuppern und dann, dass sie sich dann doch irgendwann festlegen. Aber wenn das natürlich ein Dauerzustand ist, dann würde ich persönlich Ihre Anfrage auch teilen.
Mein Beitrag, sag mal, sozusagen, ja.
Genau. Das ist wichtig, dass wir die Bindung, wirklich die Zugehörigkeit.
Die anderen brauchen, die anderen, ich meine, letzten Endes, der Glaube nährt sich auf ein Zeugnis der anderen. Ob das nun vor 2000 Jahren ist, was in der Schrift steht, die ganzen Briefe, und auch das Evangelium, das besteht ja aus Zeugnissen, nicht? Und wir brauchen die Zeugnisse, nicht? Und wenn wir in die Messe gehen, dann gibt der Pfarrer das Zeugnis seines Glaubens, ja? Und das brauchst du, ja, davon lebt der Glaube, nicht?
Dankeschön, Herr Amlich.
Ja, bitte. Ja, alles Gute. Alles, ja,
gut. Ihnen auch gut, alles Gute nach Dresden. Also vielleicht möchte Schwester Franziska oder Mutter Theresia noch etwas dazu sagen.
Ja, ich glaube, wir geben ja alle Zeugnisse, weil er gerade sagte, der Hörer, dass der Priester ja dann in der Messe Zeugnis gibt. Auch wir als Gemeinschaft geben Zeugnis und das bindet uns ja auch ja, immer enger zusammen. Das ist ja, was wir auch vorhin gesagt haben, dass man in der Herde der Schafe, wenn wir das jetzt im Bild uns anschauen, dass es ganz wichtig ist, dass wir zu einer Herde gehören und nicht jeder für sich alleine sich auf den Weg macht. Wenn es eine Suchbewegung ist, mag das mal eine Zeit lang gehen, aber man muss sich oder man sollte sich dann doch irgendwann festlegen. Und die christliche Religion ist dann mal eine Gemeinschaftsreligion. Das kann nicht jeder alleine für sich selig werden. Das ist ganz klar, das wissen wir ja. Und das brauchen wir auch als Zeugnis, dass wir eine Gemeinschaft sind, die Zeugnis ablegt von ihrem Glauben und dadurch wieder andere stärkt.
Man kann sich auch anders einbringen, wenn man irgendwo zugehörig ist. Nicht ansonsten artet das ja vielleicht auch ein bisschen eine Konsumhaltung aus auf Dauer, dass man nur rechts und links pickt, aber selber sich nicht gibt, ganz und gar. Ja, genauso wie in menschlichen Beziehungen das in der Regel ist, wenn eine Lebensbeziehung ist ja eine Gemeinschaftsbeziehung, in der eine kirchliche Entscheidung ist ja so ein Stück auch Lebensbeziehung und die läuft halt nicht mit 10 Leuten gleichzeitig.
Die heilige Hildegard, die hat immer wieder betont, dass das Ganze wie ein Baum ist und dass der Mensch eingeästet ist in dieses Ganze. Also nicht sie sagt auch, einer ist auf den anderen angewiesen oder auf das Ganze verwiesen. Also diese Zusammengehörigkeit der Menschheitsfamilie, das ist ihr immer wieder wichtig. Und das sagt sie auch ganz oft in ihren Schriften. Und scheinbar, wir wissen es ja, dass es aus ihrer Schau kommt, wie der Mensch eingeästet ist in das Ganze. Und die Grünkraft, die durchfließt alle. Und wenn sich einer vom Weinstock abschneidet, so wie Jesus das in seinen Gleichnissen sagt, ja, irgendwann verdorrt er. Er sagt ja, wenn ihr nicht am Weinstock bleibt, wenn ihr nicht in mir bleibt, könnt ihr keine Frucht bringen. Und es braucht manchmal Zeit, bis man merkt, wieso kommt da kein Leben mehr rein. Und da sieht man, dass der Ast einen Bruch erlitten hat. Und es bleibt nichts anderes übrig, als wie diesen Ast zu entfernen, weil kein Anschluss mehr da ist.
Vielleicht kommen wir zum Ende dieses Bibelgesprächs noch auf diese Verheißung, dass Jesus uns sein ewiges Leben schenkt. Mutter Theresia, du hattest das vorhin ganz am Anfang angesprochen, dass dich das beschäftigt derzeit, dieses lebendig sein in einer Weise, wie wir es uns jetzt gar nicht richtig vorstellen können. Dieses ewige Sein, das nicht ins Nichts fallen, das Sein mit Gott als Leben lebendig sein. Hast du noch ein paar Gedanken mehr oder Bilder mehr, die dir dazu gekommen sind?
Ja, also für mich ist das inzwischen etwas ganz Tröstliches zu erkennen, wie das eigentliche Leben, alles Lebendige, kommt aus dem Herzen Gottes. Und er meint alles, er schließt ja niemand aus. Und dieses Geborgensein in diesem ganz großen Lebendigen, dass da in Gott die Quelle des eigentlichen Lebens ist und dass niemand herausfällt, das ist das Tröstliche. Bei einem Propheten heißt es, du hassest nichts von dem, was du gemacht hast. Und es ist ja auch unsere Erfahrung und unsere Erkenntnis, würde Gott uns auch nur eine einzige Sekunde aus seiner Hand lassen, wir würden einfach ins Nichts zerfallen. Und er erhält alles am Leben. Und dieser Gedanke, dass da gar nichts herausfallen kann, weil seine Hand alles umschließt. Es geht ja eigentlich gar nicht, dem Leben davonzulaufen. Wohin sollen wir uns denn verstecken? Es geht überhaupt nicht mehr. Der Mensch, der geboren wurde, der gezeugt wurde, er ist derart in Gottes Hand, dass er nicht mehr herausfallen kann. Und also dieser Gedanke, der ist für mich so schön inzwischen und so tröstlich, weil es eine Nähe bezeugt, die wir uns gar nicht vorstellen können. Paulus sagt ja, dass wir in ihm leben, uns in ihm bewegen und in ihm sind. Und das gilt für jeden Menschen, weil Gott wirklich niemanden ausklammert. Er möchte ja, wie der gute Hirte, dass alle zu ihm gehören. Und das ist das Leben, das uns niemand entreißen kann.
Mir fällt dazu noch ein, zu betonen, dass dieses ewige Leben schon begonnen hat, so wie Mutter Therese es jetzt auch gerade beschrieben hat. Dieses ewige Leben heißt nicht, es kommt irgendwann einmal, sondern es hat schon begonnen, dieses ewige Leben. Und deswegen kann ich, so wie es Jesus im Evangelium sagt, kann ich nicht zugrunde gehen. Es gibt zwar Situationen in meinem Leben, wo ich am Boden zerstört sein kann, aber ich gehe letztendlich nicht zugrunde, weil ich in Gottes Hand bin und dieses ewige Leben schon begonnen hat. Man kann, wie ich es ganz am Anfang sagte, man kann mir das Leben rauben, aber man kann mich nicht aus der Hand Gottes entreißen. Und deswegen, das ist das, was Jesus meint, dass wir nicht zugrunde gehen werden. Wir werden nicht und können nicht aus seiner Hand fallen. Es wäre nur unsere eigene Entscheidung zu sagen, ich entziehe mich dieser Hand, wobei ich mich frage, inwiefern es überhaupt in aller Konsequenz tatsächlich möglich ist. Aber Gott lässt mich niemals aus seiner Hand fallen und deswegen werde ich nicht zugrunde gehen. Und das ist, denke ich, auch etwas, was wir als Trostmenschen mitgeben können, die am Boden zerstört sind, dass man ihnen wieder Mut macht und sie darauf hinweist, aber Jesus ist da, so wie in dem Bild Jesus bei der Sturm, als Petrus zerdrohte zu versinken im Sturm, im Seesturm. Jesus ist da und er hat ihn herausgerissen und wieder ins Boot gesetzt. Darauf können wir uns verlassen. Nur wann er es tut, das wissen wir nicht.
Ich möchte ganz zum Schluss dieser Sendung noch eine Hörerin kurz mit hineinnehmen, die anruft, ohne ihren Namen zu nennen. Guten Tag. Hallo, sind Sie noch da? Scheint nicht mehr dabei zu sein. Sie hat wohl aufgelegt. Dann kommen wir jetzt zu der Schlussrunde. Mutter Theresia, Schwester Franziska, was nehmt ihr mit aus dieser gemeinsamen Stunde mit dem guten Hirten in die kommende Woche?
Ich möchte gerne mitnehmen, dass ich wie eine Geliebte, die im hohen Lied die Stimme ihres Geliebten kennt, wie die Braut die Stimme des Bräutigams aus Tausenden heraushört, dass ich bereit bin und offenen Herzens bin, immer wieder in meinem Alltag diese Stimme des Bräutigams hören, lerne, ernst nehme und ihr dann folge. Also nicht dabei stehen bleiben, dass ich etwas erkenne, sondern es dann auch umsetzen. Das möchte ich mitnehmen.
Danke, Mutter Theresia. Schwester Franziska?
Ähnliches wollte ich zwar auch sagen, aber ich möchte noch einen anderen Aspekt mitnehmen, nämlich dieses Wort, ich kenne sie, also mir immer wieder neu bewusst machen, dass Jesus mich kennt, dass nichts verborgen ist in mir, an mir und dass ich mich mit all dem, was in mir ist, mich immer wieder an ihn wenden darf, auch wenn er mich kennt, darf ich es ihm immer wieder sagen und hinhalten und bei ihm ist alles am besten aufgehoben.
Sind viele wunderschöne Gedanken. Ich nehme noch hinzu den Gedanken, dass es an uns ist, ob wir zu der Herde Jesu gehören wollen. Und ich möchte für mich mitnehmen auch, dass ich mir immer wieder neu bewusst mache, dass alles an sich alles gefährlicher ist, als zu ihm zu gehören. Also auch zu wissen, wenn ich bei Jesus bin, dann stehe ich unter dem Schutz seiner Hand und der Hand des Vaters. Wenn ich mich von ihm entferne, dann bin ich auch eben, nehme ich mich aus diesem Schutz und aus dieser Verheißung selber heraus. Genau das immer wieder sich vor Augen zu führen. wenn so andere Stimmen meinen, den besseren Weg zeigen zu können. Das sind so die Gedanken, die ich mitnehmen würde. Und damit beenden wir jetzt auch dieses Bibelgespräch mit Mutter Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina von den Klarissen Kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Herzlichen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich danke unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören, mitbeten und mitbetrachten und verabschiede mich von Ihnen, Ihre Gabi Fröhlich. Und ans Ende stellen wir noch ein Dankgebet zu dem Herrn, der uns auch durch diese Stunde begleitet hat.
Jesus, du bist der gute Hirt. Und weil du die Deinen liebst, deshalb möchtest du, dass sie auf dich hören, dass sie zum ewigen Leben gelangen. Denn wenn wir dir folgen, dann folgen wir dem Licht und die Finsternis kann uns nicht in die Irre führen. Wir danken dir, dass du als der gute Hirt dein Leben hingegeben hast für die Deinen und bitten dich, dass du uns, jeden Einzelnen von uns, führst und leitest, wie der gute Hirt, der seine Schafe liebt. Wir danken dir dafür. Amen.
Amen.
Amen. Amen.